Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Vormittag, danken dir für den ganzen Tag, der jetzt vor uns liegt, und danken dir, dass du in unserer Mitte bist, um selbst zu uns zu reden. Und du bist das Leben, und in dir begegnet uns das Leben, und du willst uns das Leben geben. Und wenn wir uns nun heute und auch in den nächsten Tagen mit dem Kreuz, mit dir, Herr Jesus, beschäftigen, mit dir und deinem Werk, deiner Sendung, dann ist das keine Frage des Intellekts, des Wissens, des Eindringens in irgendwelche Mysterien, sondern dann bitten wir dich, dass du durch deinen Geist uns Licht und Verständnis gibst, um zu verstehen, was du mit dem Kreuz bewirkt hast und was du mit dem Kreuz zeigen willst. Danke, dass du dich offenbarst. Danke, dass du redest. Und so nimm nun auch diese erste Stunde heute Morgen in deine Hand. Segne uns. Und wir bitten dich, dass du Hans-Joachim Eckstein die Weisheit gibst, von dir her zu dir hin zu reden. Und dass du zum Zug kommst und in der Mitte stehst und dein Name geehrt wird. Uns zum Heil und zum Segen. Und so wollen wir uns innerlich vor dir beugen, dich ehren, dich loben und dich als unseren Herrn bekennen. Amen.
Liebe Geschwister, ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein, in eurer Mitte, zu einem nicht nur wichtigen, sondern so zentralen Thema, dass es dringend notwendig und lohnend ist, dass wir uns heute und darüber hinaus die ganzen Tage damit beschäftigen. Das Wort vom Kreuz ist heute schwer vermittelbar. Und jede Osterzeit kommen in Fokus und Spiegel oder alternativ oder auch noch in der Bildzeitung irgendwelche Artikel, teilweise dann auch noch verantwortet von Kollegen von mir, die Unzeitgemäßheit des Kreuzes betonen wollen. Das Kreuz ist ein Ärgernis. Die Leute regen sich drüber auf. Braucht Gott, um seinen Zorn zu stillen, ein Menschenopfer? Wollte Gott Blut sehen, bevor er von seinem Gericht ablässt? Was ist das für eine brutale Vorstellung, dass man sich jedes Jahr bei jedem Abendmahl daran erinnert, wie ein Vater seinen Sohn schlachtet, und viele andere gehässige Fragen kommen an die Gemeinde heran. Und nun könnte man sagen, was kümmert uns das? Wir haben das Geheimnis erkannt. Aber ich merke, dass wir auch als Gläubige ins Schlingern kommen, wenn wir Sühne, Kreuzesgeschehen, Blut Jesu erst einmal selbst ermessen sollen in seiner Bedeutung und dann auch noch anderen erklären. Insofern geht es heute nicht etwa nur um ein apologetisches Seminar, wie kann ich also mit Außenstehenden über das Kreuzesgeschehen reden, sondern es geht um ein Seminar, in dem wir selber in das Geheimnis eindringen wollen. Keiner sollte diese Tage verlassen und sagen, jetzt habe ich das Rätsel gelöst, ich habe keine offenen Fragen mehr zum Kreuz. Denn im Deutschen, habt ihr es euch bewusst gemacht, unterscheiden wir zwischen Rätsel und Geheimnis. Rätsel kann man lösen. Und wenn man das Kreuzwort Rätsel so ausgefüllt hat, dass alles aufgeht und man hat keine Spannungen mit der Rechtschreibung durch seine Einfügung der Wörter, dann legt man das Rätsel weg, denn man hat es gelöst. Wenn einer ein Rätsel stellt und man weiß die Lösung schon, ist das Rätsel langweilig. Man kennt es ja schon und insofern kann man es abhaken. Ein Geheimnis aber hakt man nicht ab. Ein Geheimnis löst man nicht, sondern in ein Geheimnis dringt man ein. Man wird von einem Geheimnis fasziniert, man wird angezogen und überwältigt. Ein Geheimnis kann man lange bestaunen und immer wieder neu bestaunen. Insofern ist es die Frage, ist das Kreuz nur, wie die Gegner des Kreuzes sagen, rätselhaft oder ist es ein Geheimnis? Wir müssen uns bewusst machen, dass das gar nicht so originell ist, dass man sich am Kreuz ärgert. Und es hat auch nichts mit dem modernen Menschen zu tun des 21. Jahrhunderts, sondern das war von Anfang an so der Fall. Das Wort vom Kreuz ist, wie auf dem ersten Text uns vergegenwärtigt wird, auf dem Blatt, das ich rumgehen ließ. Ich habe ein Textblatt und eine Gliederung herumlaufen lassen. Vorne am Eingang liegen, glaube ich, noch welche, falls jemand übergangen wurde. Gleich 1. Korinther 1, 18 folgende ist der berühmte, grundlegende Text zum Wort vom Kreuz. Und in dem macht Paulus deutlich, dass es in der Tat denen, die nicht glauben, die noch nicht gerettet sind, als eine Torheit erscheint. Es erscheint das Kreuz als eine Torheit. Die Voraussetzungen nun wollen wir uns zunächst einmal anschauen, um zu schauen, ist es eine Torheit oder ist es Weisheit? Ist es ein Rätsel, das wir lösen oder nicht lösen? Oder ist es bleibend ein Geheimnis, das uns bleibend offenbart wird und uns fasziniert? Und ich will mit euch heute quasi die Stufen der Kreuzestheologie hinaufsteigen. Das soll heißen, dass wir zunächst mit Argumenten beginnen, die wir jedem gegenüber bekennen können auch, der nicht das ganze Neue Testament akzeptiert, der noch nicht an Christus glaubt und der nicht gerettet ist. Und wir wollen immer mehr hineinsteigen in dieses Geheimnis des Kreuzes, um es dann auch in der Bedeutung für uns vollends zu erfassen. Der erste Punkt, den wir bedenken, gerade wenn wir mit anderen reden, die sich ärgern am Kreuz, ist eine so schlichte wie überzeugende Tatsache, dass nämlich die Kreuzigung Jesu eine historische Vorgegebenheit ist. Das heißt, wenn Menschen heute sagen, wie kann man auf so grausame Vorstellungen kommen, wie die Kreuzigung und Passion, muss man sagen, halte mal, da hat sich nicht Paulus hingesetzt und hat gesagt, jetzt erfinde ich mal was ganz Fieses, sondern es waren Menschen, die faktisch Jesus gekreuzigt haben. Die Kreuzigung Jesu, sein Sterben, ist das, was man historisch, auch wenn man noch so skeptisch ist, nicht anzweifeln kann. Es ist so gut bezeugt, es ist so spannungsfrei und ohne Widerspruch bezeugt. Es ist so plausibel in die Geschichte einzuordnen, dass kein Historiker, auch wenn er noch so kritisch ist, sagen kann, ich bezweifle die Kreuzigung Jesu Christi. Das ist vollkommene Willkür, dann hätte man gar keine historischen Fakten. Das heißt, zunächst einmal ist es eine Tatsache, dass Jesus von Nazareth um das Jahr 30 vor Jerusalem gekreuzigt wurde. Dies ist eine historische Tatsache, von der wir ausgehen können. Und das Zweite sollten wir auch als Argument nicht zu schnell aus der Hand geben, weil es in vielfacher Weise bedeutsam ist, auch für unser Verständnis. Die Frage, wer hat Jesus ans Kreuz geschlagen? Wer hat Jesus ans Kreuz geschlagen? Wer hat Jesus gekreuzigt? Wer hat den Sohn Gottes gekreuzigt? Nun, unser Text gibt eine eindeutige Antwort, 1. Korinther 1, 18 bis 2, 16. Dort heißt es nämlich in Kapitel 2, 6 folgende, wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, diese Weisheit, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Wer hat Jesus gekreuzigt? Alle Polemik, die vorwerft, wie kann ein Vater seinen Sohn opfern? Da muss man erst mal sagen, halte mal, wenn du schon so skeptisch an das Ganze rangehst, wer hat denn Jesus ans Kreuz geschlagen? Es waren seine Feinde. Es waren die Menschen, die das Evangelium von dem Angebrochensein der Königsherrschaft Gottes nicht ertrugen. Es waren die Herrscher dieser Welt. Und wir rätseln, was ist mit den Herrschern dieser Welt gemeint? Sind dämonische Mächte gemeint? Ist der Widersacher Gottes gemeint? Oder ist mit Herrschern dieser Welt gemeint Pilatus, der die Römer repräsentierte? Und entsprechend die Sadduzäer als die Herrschenden unter den Juden waren es also der Hohe Rat und Pilatus? Wahrscheinlich hätte Paulus gar keine Alternative darin gesehen, denn die Menschen haben ja im Geist und im Sinne und auf Befehl der Mächte gehandelt, die Jesus Christus nicht akzeptieren wollten. Das heißt, das ganz Verblüffende ist, erstens, es ist ein historisches Faktum, dass Jesus gekreuzigt wurde, und zweitens, es ist eine Tatsache, dass ihn Menschen gekreuzigt haben. Auf Gottes Weisheit kommen wir den ganzen Tag noch. Erschreckt nicht, wir bleiben nicht bei diesem Argument. Aber wir wollten ja in Stufen hinaufsteigen. Und zwar Stufen, die wir anderen erklären können, sodass sie in ihren Argumenten entwaffnet werden und dem Evangelium sich beugen müssen. Es ist Lukas, der in der Apostelgeschichte die apostolische Predigt, also die Predigt der Apostel gegenüber Israel, immer wieder mit einem bestimmten Schema gestaltet. Dem sogenannten lukanischen Kontrastschema, so nennen wir das als Neutestamentler. Wie läuft das? Nun, die Apostel sagen Israel, ihr habt ihn gekreuzigt, den Fürsten dieser Welt. Wer ist schuld am Kreuz Jesu? Da ist der Himmel erstmal ganz raus. Wer schuld ist am Kreuz Jesu, das sind die Menschen. Die haben ihn gekreuzigt. Aber dieses Schuldigwerden am Sohn Gottes, an Jesus Christus, oder wenn ich ihn noch nicht als Sohn Gottes erkenne, dieses Schuldigwerden an Jesus von Nazareth, der ein Gerechter war, selbst wenn ich es nur jüdisch sehe und noch nicht die Christusoffenbarung habe, er war ein Gerechter in all dem, was er tat. Dieses Schuldigwerden hat Gott nicht auf sich beruhen lassen. Und deshalb nennen wir jetzt, was kommt, Kontrastschema. Ihr habt ihn getötet, Gott aber hat ihn auferweckt. Das heißt, Gott ist nicht schuld an der Kreuzigung. Da haben wir es uns nun sehr einfach gemacht mit unserer Sündenbocktheorie. Sondern Schuld sind in vieler Hinsicht, heute Mittag kommen wir selber noch mit ins Spiel, aber zunächst einmal, Schuld sind die Menschen, die ihn gekreuzigt haben. In seltsamer Einmut Römer mit Israel zusammen. Und die Israeliten konnten es ja sonst gar nicht mit den Römern, das war die Besatzungsmacht. Hier waren sie sich einig, Jesus zu kreuzigen, sie haben ihn getötet, Gott aber hat ihn auferweckt. Wenn es nun aber drittens so ist, dass Römer und die Autoritäten in Jerusalem sich verschworen haben, einen zu kreuzigen, der aus menschlicher Sicht auf jeden Fall als gerechter bezeichnet werden muss, dann war das ein Justizirrtum oder himmelschreiendes Unrecht. Sie haben keinen Mörder gekreuzigt, sie haben keinen Aufsässigen bekreuzigt gegen Israel oder gegen Rom, sondern sie haben, und das Neue Testament bezeugt es, wissentlich einen Unschuldigen gekreuzigt. Jesus wurde nicht wegen seiner Ungerechtigkeit gekreuzigt, er wurde wegen seiner Gerechtigkeit gekreuzigt. Er wurde für sein Eintreten für Menschen gekreuzigt. Hätte Jesus noch vor dem Garten Gethsemane das Angebot der Sadduzäer und des Pilatus angenommen, wir zahlen dir eine Pension, du kannst früh pensioniert werden und du setzt dich dort oben an den See Genezareth, kriegst einen Angelschein und kriegst ein kleines Häuschen und jeden Monat kriegst du Fisch und Brot, sodass es dir reicht, obwohl du ja deine Geheimnisse hast, auch mit wenig auszukommen. Aber gleichwohl, wir versorgen dich, wenn du nur den Mund hältst. Rede nicht mehr von Gott, deinem Vater, als einem Liebenden. Lass die Sünder und Zöllner sein. Und drittens, rede niemals mehr gegen den Tempel und stell uns nicht mehr in Frage. Lass uns herrschen, halte du den Mund. Wäre Jesus an den See Genezareth gegangen, er wäre nie gekreuzigt worden. Er hätte weichen können. Er wurde aber gekreuzigt. Wegen seiner leidenschaftlichen Liebe zu den Menschen, die er nicht preisgeben wollte und konnte. Menschen also haben ihn gekreuzigt. Und was bedeutet dieses Geschehen nun für die Menschen, die das getan haben? Das Kreuz ist eine Entlarvung. Die weltlichen Herrscher haben sich selbst entlarvt. Sie haben sich demaskiert. Wir kennen diese Diskussion auch von anderen Martyrien. Im Zusammenhang des Todes von Bonhoeffer wurde das auch immer wieder diskutiert. Wer ist eigentlich hier der Gewinner und wer ist der Verlierer? Wenn wir Bonhoeffer nehmen, die Nazis haben gewonnen, sie haben ihn umgebracht. Haben sie nur gewonnen? Ganz unabhängig jetzt von aller Theologie. Sie haben zugleich, indem sie gerechte Männer und Frauen hingerichtet haben, sich selbst demaskiert. Sie haben sich als Unrechtssystem erwiesen. Dasselbe auch für all die, die die DDR-Geschichte aus eigener Biografie kennen. Wer hat gewonnen, als er eine Mauer aufbaute und Stacheldraht und auf Flüchtlinge geschossen hat? Ja, der, der erschossen wurde, war zweifellos der Verlierer. Aber zugleich demaskiert sich ein Staat, wenn er Unrecht tut und er verliert sein Gesicht. Das heißt, das, was Paulus hier sagt in 1. Korinther 1,18 folgende, die Herrscher dieser Welt haben sich selbst entlarvt. Sie haben ihr wahres Wesen gezeigt. Das Kreuz bedeutet die Entlarvung weltlicher Herrschaft. Vierte Beobachtung. Wir tun immer so, als müsste man das Kreuz doch verstehen können nach allen Facetten, als gäbe es da gar nichts, was man nicht versteht. Und wenn einige so im Überschwang sagen, ja, das Kreuz ist ganz faszinierend für mich, ich habe am Karfreitag alles verstanden, dann sind andere ganz verlegen und sagen, ich habe das noch nicht verstanden, ich habe da offene Fragen, ich verstehe Gottes Zorn nicht, ich verstehe Sühne nicht, aber ich traue mich schon gar nicht zu fragen. Schauen wir ins Neue Testament, dann hat keiner unter den Männern und den Frauen, die Jesus begleitete, Jesus verstanden. Keiner hat es verstanden. Die Männer sind davongelaufen. Petrus, der eigentlich Säule sein sollte und Grundstein, der hat ihn sogar verleugnet dreimal und sich selbst verflucht, dass er ihn nicht kennen will. Und die Frauen blieben treu, aber verzweifelt. Wie kann man das Kreuz nur verstehen? Schon im Neuen Testament, erst aus der Perspektive der Auferstehung. Das heißt, das Kreuz Jesu Christi lässt sich gar nicht isoliert verstehen, sondern es wurde von Anfang an erst aus der Perspektive des Auferstandenen erschlossen und verstanden. Das bedeutet, alle Frauen und Männer haben nichts verstanden. Die einen sind in Panik geflohen, die anderen sind in Tränen zusammengebrochen. Aber niemand konnte dieses Kreuz einordnen. Es ist auch hier wieder Lukas, der in besonderer Nachdrücklichkeit uns das bewusst macht und erzählt, was alle Evangelien voraussetzen. Das nämlich es der Erscheinungen der Auferstehung bedurfte. Das heißt, es mussten die Engel erscheinen und interpretieren, was geschah. Es ist Jesus selbst erschienen und nach Lukas sogar 40 Tage zwischen eben Auferstehung und Himmelfahrt, wie wir heute noch unser Kirchenjahr nach Lukas feiern, hat Jesus selbst sie belehren müssen. Das wäre jetzt für uns natürlich brutal frustrierend. Wenn wir am letzten Abend, wenn ihr alle verabschiedet oder morgens, ich weiß nicht genau, wie ihr abbrecht am Schluss, wenn dann herauskommt, keiner hat überhaupt nichts verstanden und auf der Heimfahrt erst muss dann noch ein Lehrer in jedes Auto gesetzt werden, der das Ganze erst erklärt. Dann hätten wir eine echte Identitätskrise, Andreas, bei aller Souveränität und Demut. Dann hätten wir eine echte Identitätskrise. Aber so genau war es. Die Jünger sind wahrscheinlich 3 Jahre mit Jesus gegangen. Das würden wir heute schon mehr als Bachelor-Ausbildung nennen, nicht? Die hatten eigentlich schon eine komplette theologische Ausbildung. Und als es darauf ankam, haben sie nichts verstanden. Erst der Auferstandene öffnet ihnen die Augen. Bei den Emmaus-Jüngern ganz unübertroffen. Bist du der Einzige, der noch nicht kapiert hat, was hier passiert ist? Nicht sagen sie auch noch kokett dem Auferstandenen. Und er macht das Spiel mit, nicht? Und lässt es sich erklären nach dem Motto, es ist ein kleiner Test, mal gucken, was sie nach 3 Jahren verstanden haben. Es war verheerend. Sie dachten, er wäre ein Prophet. Eigentlich hätte er Israel erlösen sollen, die Römer aus dem Land schmeißen. Nur ist aus all dem nichts geworden. Also ich wäre als Theologieprofessor zu Schock frustriert, wenn ich in der Examensprüfung dann solche Ergebnisse hätte, nicht? Alles missverstanden und die gehen jetzt ins Pfarramt. Na, gute Nacht. Nicht? Aber so war es bei den Jüngern. Man muss aber noch eins nachlegen und sagen, es geht nicht nur um die Frage, von woher verstehe ich das Kreuz, von woher verstehe ich es, sondern die Auferstehung gehört noch viel mehr mit dem Kreuz zusammen, nicht nur vom Verstehen her, sondern von der Sache her. Wir machen einen großen Fehler, wenn wir sagen, jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Karfreitag mit offenem Ausgang. Und dann haben wir diese lutherischen Abendmahlsfeiern, die so furchtbar düster sind, dass die Gemeinden gar nicht hinwollen. Nicht, dass man also sagt, man muss sich jetzt ganz dem Kreuz erstmal aussetzen. Nicht? Und wenn jemand sagt, wie bei Rosamunde Pilcher, ich ahne aber schon, wie es ausgeht, nein, darf kein Happy End sein, sondern wir müssen Freitagabend aufhören, Schluss, Ende, du darfst nicht weiterdenken und nicht weiterfühlen. Nicht? Als wäre das also in sich praktisch als Katastrophe erstmal zu würdigen. Wäre Jesus nicht auferstanden, schwäbischer Konjunktiv mit drei Ä, nicht? Also wäre Jesus nicht auferstanden, dann gäbe es keine Erkenntnis von Kreuzestheologie, dann gäbe es auch keine heilvolle Lehre vom Kreuz, dann wäre das Kreuz auch nicht Heilsgeschehen, sondern Katastrophe. Das heißt, ihr müsst gar nicht erst versuchen, das Kreuz isoliert zu verstehen, sondern wir glauben an den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und die tiefe Bedeutung des Kreuzes als eines Heilsgeschehens ist nicht nur erst vom Auferstandenen her in Belehrung zu erkennen, sondern sie besteht überhaupt in der Auferstehung. Das heißt also, es macht hier gar keinen Sinn, dass man die beiden Dinge trennt und sagt, jetzt gucken wir erstmal, ob wir das Kreuz verstehen. Und für alle, die das Kreuz an sich verstehen, gibt es zur Belohnung, wie so ein Zuschlag beim Nachtisch, dann auch noch die Auferstehungsbotschaft. So geht es gar nicht. Ich kann es nicht teilen. Kreuz und Auferstehung sind ein Geschehen. Zwei ganz verschiedene Seiten des einen Geschehens. Wir hatten es ja eben schon gesagt. Ihr habt ihn gekreuzigt, Gott aber hat ihn auferweckt. Das heißt, es sind Gegensätze. Gott tut das Gegenteil von dem, was Menschen tun. Nicht? Insofern, es ist nicht eine Suppe, man darf es nicht mischen. Man muss es unterscheiden. Man darf es aber nicht trennen. Kreuz und Auferstehung dürfen nicht getrennt werden. Sonst kann ich das Kreuz überhaupt nicht verstehen. Das bedeutet, dass wir bei den Stufen, ihr merkt, wir machen zuerst mal flache Stufen, die werden ja immer steiler, wenn ihr keinen Muskelkater mehr habt, dass wir zunächst uns annähern und merken, bei vielem, was heute der Theologie des Kreuzes vorgeworfen wird, handelt es sich um Missverständnisse. Es ist doch ein Faktum. Niemand hat die Kreuzestheologie erfunden. Es ist ein Faktum, Jesus wurde gestorben. Es ist ein Faktum, eine historische Tatsache, da kann ich mit Geschichtsprofessoren drüber streiten. Es ist eine Tatsache, dass ihn Menschen gekreuzigt haben. Wer denn sonst? Natürlich. Und für uns selbst entlastend, es ist eine Tatsache, dass es schon von Anfang an als Torheit erschien und selbst die Jünger es zunächst nicht verstanden. Sie bedurften der Belehrung des Auferstandenen. Und dann haben sie erkannt, ja, wenn ich den Auferstandenen als den Gekreuzigten sehe, wenn ich am Auferstandenen die Wundmale sehe und er gekreuzigt ist und auferstanden und beides in der Identität des Auferstandenen greifbar ist, er behält ja die Wundmale in seiner Erscheinung, er ist das Lamm, das geschächtet ist, auch als der Auferstandene. Erst in dieser Einheit kann ich mich der Sache annähern. Damit sind wir bei dem zweiten Hauptabschnitt, dass wir nämlich sagen, ja, wenn es so ist, dass die Jünger, die Frauen und Männer, die Jesus begleiteten, erst allmählich ahnten, dass das einen Sinn hat. Wie können wir jetzt die Stufen dieses Erahnens, des Ertastens des Geheimnisses nachvollziehen? Nun, das Erste ist für uns heute oft etwas anstößig, aber es macht einen viel unmittelbareren Sinn, als wir vielleicht denken. Erstens einmal, und so ist es auch gerade in Lukas 24 dann das Hauptargument, wurde erkannt durch den Auferstandenen, dass es eine göttliche Notwendigkeit gibt. Ein göttliches Dei heißt es im Griechischen, also es muss sein, es soll sein, das göttliche Dei nennen wir das Theologen. Vom Griechischen her, da geht das nämlich schneller, da brauche ich nur drei Buchstaben, um zu sagen, es ist nötig, es muss so sein, es hat einen Sinn. Das heißt, was zuerst erkannt wurde, war nicht eine Kreuzestheologie in drei Bänden, sondern es war das Ahnen, es ist vielleicht doch nicht Wahnsinn, sondern Sinn. Jetzt sagen wir, inwiefern liegt denn ein Trost darin, dass ich sage, ich habe es zwar noch nicht verstanden, aber ich bin getröstet, weil ich durch den Auferstanden erkenne, muss es nicht so sein, dass der Menschensohn leidet. Muss es nicht so sein? Ist es nicht notwendig? Ich nenne euch ein Beispiel, da wird es euch sofort plausibel. Wenn Menschen einen geliebten Menschen verlieren, Eltern, ein Kind, das ist ja mit das Schlimmste, wenn die Generationenfolge im Loslassen da verletzt wird. Ein Partner, seine Partnerin, eine Partnerin, ihren Partner. Ist das, was empfunden wird, Verlust? Es ist aber nicht der Verlust einer Uhr oder eines Portemonnaies, es ist ein existenzieller Verlust, es ist der Verlust eines Menschen. Es ist aber nicht der Verlust irgendeines Menschen, sondern es ist der Verlust eines Menschen, den zu verlieren bedeutet für mich, mich selbst zu verlieren, ein Teil von mir zu verlieren. Wenn Eltern ihr Kind sterben sehen und verlieren, stirbt etwas von ihnen. Sie können nicht einfach wie Jakob nach dem Kampf am Jabok humpeln weitergehen. Da ist nichts mehr weiterzugehen, da fehlt das Bein. Das heißt, ich habe nicht nur irgendeinen Verlust, ich habe einen wesentlichen Verlust. Ich habe nicht nur einen Teil von mir verloren und jetzt kommt's, sondern ich stürze ins Bodenlose, weil für mich der Sinnrahmen in Frage steht, der Sinn des Lebens. Ich werde nicht nur von dem Verlust angefochten, sondern ich verliere meine Mitte, ich verliere meine Ordnung. Es wackelt der Boden unter mir, mir zieht's den Boden unter den Füßen weg. Alle Verluste, bei denen wir geschwind ins Schaukeln kommen und dann weiterlaufen, die sind nicht existenziell. Es gibt andere, wo wir ernste Trauer haben, aber noch gerade gehen können. Aber ich rede jetzt von einem Verlust von einem Menschen, der mich zutiefst erschüttert. Und da ist das Loslassen des Menschen das eine. Es ist aber zugleich das Kämpfen mit dem Wahnsinn, dass nämlich mein ganzes Leben keinen Sinn mehr macht, dass es keinen Grund gibt, morgens mehr aufzustehen, dass die Sonne nicht mehr oben steht, sondern schwarz aufgeht und alles durcheinander kommt. Und da passiert es, dass ihr bei Menschen, die das erleben, oder wenn ihr es selbst schon erlebt habt, könnt ihr es bei euch beobachten, die Frage nach dem Sinn habt. Das heißt, ein so erschütterter Mensch greift nach einem Sinn, nach einem Halt. Es darf doch nicht völlig wahnsinnig sein. Und wenn dann Menschen nach dem Verlust von Kindern anschließend eine Selbsthilfegruppe gründen oder einen Verein gründen, eben jetzt für solche Unfallopfer oder Gewaltopfer oder sowas, dann sagen andere, ja, warum sind die nicht einfach mal still mit ihrer Trauer? Es liegt daran, und das sagen Menschen dann auch, es darf doch nicht völlig wahnsinnig sein, dass ich mein Kind verloren habe. Es muss doch einen Sinn haben. Das heißt also, es geht beim Verlust zunächst gar nicht um rationale Erklärungen, sondern es geht darum, nicht dem Wahnsinn anheimzufallen und alles an Mitte und Orientierung zu verlieren. Sodass für die ersten Jünger das Erste nicht war, dass sie sagen, jetzt kann ich es erklären, sondern sie im Angesicht Jesu Christi als des Auferstandenen erkennen konnten, es ist für etwas gut. Es ist für etwas gut. Als sie den Gekreuzigten dort leiden sahen, war es nur Wahnsinn. Sie haben schreien müssen vor Verzweiflung. Ausgerechnet er, ihr Jesus, Maria, mein Sohn oder Maria Magdalena, der, durch den ich überhaupt erst angefangen habe zu leben, der wird hier ans Kreuz genagelt. Nicht, das ist Wahnsinn, das ist nicht irgendwie nur ein gesteigerter Schmerz, sondern da bricht alles zusammen. Und das Erste, was sie erkannten, es ist nicht Wahnsinn, es gibt eine Notwendigkeit. Und nachdem Jesus es ihnen als der Auferstandene sagte, haben sie sich erst wieder daran erinnert, dass das Erste war, was in den drei Leidensankündigungen gesagt wird. Es muss so sein. Es hat einen Sinn. Es gibt eine Ordnung in diesem Chaosgeschehen. Nämlich aus der Perspektive Gottes. Ja, mehr noch. Wenn Menschen einen Geliebten verlieren, ein Kind, einen Partner, dann geht es ja nicht darum zu sagen, das hat einen höheren Sinn, sondern dann ist es ja schon ein Trost, wenn man sagt, das Leben geht weiter, die Welt stürzt nicht ein, es gibt noch einen Gott im Himmel und es gibt noch eine Zukunft und eine Hoffnung. Die Jünger durften aber mehr erkennen, als dass Gott nur noch da ist in all dem, sondern sie durften 1. Korinther 1,18 folgende erkennen, Das, was uns zunächst als völlig absurd, unerträglich erscheint, ist in der Tat mit einer höheren Weisheit versehen. Das heißt, die Torheit des Kreuzes ist in Wahrheit eine höhere Weisheit. Menschen haben in Torheit gehandelt, aber Gott hat den Menschen die Welt und seinen Sohn in ihrer Dummheit, in ihrer Böswilligkeit nicht überlassen. Gott hat es umgedreht. Gott hat es umgedreht. Diese Weisheit Gottes können wir preisen angesichts des Kreuzes. Ihr dürft sie aber auch preisen angesichts eures Lebens. Wie viel Blödsinn und Torheit haben wir in unserem Leben schon gemacht? Obwohl wir es besser wussten, haben wir Blödsinn gemacht. Manchmal in bester Absicht haben wir was recht machen wollen und es ist uns missraten, am Schluss war es schlimmer, als es vorher war. Wie oft haben wir, obwohl wir grundsätzlich Gott bejahen, an bestimmten Punkten, als er sagte, lass los, Nein gesagt. Als er gesagt hat, gib zu und erlaub's mir, haben wir Nein gesagt. Eigentlich müsste diese ganze Welt und Geschichte, eigentlich unser Leben, einfach im nackten Chaos enden. Wie das der Jünger nach Gethsemane. Petrus hätte eigentlich nur den Wahnsinn, den selbstverschuldeten Wahnsinn verdient. Berufen, eingesetzt, ausgezeichnet mit Vollmacht, ausgebildet und dann so versagt. Es ist Gottes unendliche Gnade, dass er nicht nur trotz unserer Torheit, sondern nachdem er uns vergeben hat, sogar noch durch unsere Torheit hindurch seine Weisheit offenbart. Nicht? Wir haben innerlich ja so dieses Bild, Gott hat einen Plan für unser Leben und solange wir uns an diesen Plan halten, kriegen wir den richtigen Job, kriegen wir den richtigen Ehepartner, kriegen wir die richtigen Kinder, da kommt es nämlich sehr darauf an, dass man nicht die falschen kriegt, nicht? Und die charakterlich nicht so geraten. Das heißt also, wenn ich auf Gottes Ideallinie bleibe, dann gelingt mein Leben und am Schluss läuft die Linie wie ein Laserstrahl direkt auf den Himmel zu und ich erreiche auch das Tor und lande nicht an der Mauer. Nicht? Das ist unsere Vorstellung. Was mache ich aber, wenn ich mich vertue, wenn ich mich in dem einen vertue, in dem anderen, wenn ich inkonsequent bin und Gottes Ideallinie verlasse? Nun, eigentlich, wenn es nach dem Recht ginge, könnte Gott sagen, selber schuld, ich hatte eine tolle Frau für dich, jetzt hast du die falsche, ich hatte tolle Kinder, jetzt hast du die falschen, ich hatte einen tollen Beruf für dich, das ging jetzt daneben, eigentlich wollte ich auch, dass du in den Himmel kommst, jetzt bretterst du voll gegen die Wand, weil du das Tor nicht findest, tut mir furchtbar leid, gell? Du hattest deine Chance, jeder hat nur eine, das wäre brutal, also wäre immer noch gerecht. Aber Gott ist nicht so, sondern Gott schafft es, selbst noch unser Versagen umzudrehen und durch sein Geheimnis, da sind wir schon bei Versöhnung und Sühne und Vergebung, uns abzuholen, wo wir sind. Wir können 1000 Schritte von Gott weglaufen, 1000 Schritte uns von ihm trennen. Für Gott ist es immer nur ein Schritt zu ihm zurück. Wie er das macht, weiß ich nicht. Es ist unmöglich und kein Mensch könnte das. Dass er auch die größten Fehler, die wir machen, noch als Ausgangspunkt für die Fortsetzung seiner Gnade nimmt. Menschlich müssten wir sagen, Möglichkeit verspielt, Ausbumm, um. Es ist keiner hier, was immer wir so mitgebracht haben in diese Tage, es ist keiner hier, der sich so verrannt hätte, dass Gott nicht genau auf dem Quadratmeter, auf dem du gerade sitzt, mit dir weitermachen kann, in seiner Gnade und nach seiner Führung. Kreuz und Auferstehung sind die Erkenntnis, dass Menschen bis zum Äußersten gehen können. Gott verraten, ja Gottes eigenen Sohn kreuzigen können. Und Gott dreht sich nicht ab und sagt, ja jetzt kann ich euch nicht mehr helfen. Sondern er sagt, wenn ihr nicht bereit seid, meinen Sohn anzuerkennen, ihn zu lieben, ihm zu vertrauen und zu mir zu kommen, dann werde ich eure Ablehnung umdrehen und mache aus eurem Vernichtungsgeschehen ein Heilsgeschehen. Das kann nur Gott. Das ist das Geheimnis. Und nun habe ich gehört, wir hatten gestern Abend auch schon Hinweise auf das Alte Testament. Das ist ganz wesentlich. Wesentlich in dem Zusammenhang der Trauer, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Nämlich drittens die Erkenntnis der Schriftgemäßheit. Vielleicht haben sich einige schon gefragt, ja, was soll das denn jetzt, dass Jesus den Emmaus-Jüngern begegnet, dass er den Elfen begegnet und den anderen, die versammelt waren. Und er lässt sie erkennen, wer er ist. Und was macht er mit ihnen? Bibelarbeit. Er macht mit ihnen Bibelarbeit. Der Auferstandene kommt zu seinen Jüngern und macht mit ihnen Bibelarbeit. Warum macht er mit ihnen Bibelarbeit? Nun, weil es entscheidend ist, dass wir erkennen, dass Gott nicht uns ins Chaos rennen lässt, sondern dass Gott weiß, was er tut. Das heißt, für die ersten Christen, die sich fragten, was soll denn dieses Kreuz, was soll ich mit dem Kreuz anfangen, das ist doch Wahnsinn, war es eine Befreiungserkenntnis, zu erkennen, das ist in der Schrift ja schon vorhergesagt. Gott hat das alles schon gewusst. Gott war nicht schockiert und überrascht und hat gesagt, das war jetzt Plan A, Plan B haben wir nicht, jetzt geht aber alles daneben, und hat seine Engel angeguckt und hat gesagt, was machen wir jetzt an Karfreitag? Sondern zu erkennen, dass Gott nicht nur einen Plan A hat, sondern einen Plan B und einen Plan C, und dass er alle unsere Dummheit mit eingeplant hat. Das ist auch für uns befreiend, das ist seelsorglich für uns hochbefreiend. Als Gott dich berufen hat, hat er allen Blödsinn, den du im Kopf hast, schon mit eingeplant und war auf alles vorbereitet und ist es nach wie vor. Gott kennt uns, wir können Gott gar nicht enttäuschen. Denn um Gott zu enttäuschen, muss er sich ja vorher in uns getäuscht haben. Gott täuscht sich aber nicht, er kennt uns. Das heißt, bevor sein Sohn Jesus auf die Welt kam, wusste er schon, dass die Menschen mehrheitlich ihn wohl nicht annehmen, sondern ihn ablehnen. Und er hatte seinen Plan A, nachdem Menschen dachten, sie hätten den Plan A Jesu von Nazareth kaputt machen können. Die Schriftgemäßheit war für die erste Gemeinde eine befreiende Erkenntnis. Eine befreiende Erkenntnis, dass es in der Schrift steht, gegenüber dem eigenen Zweifel. Es war eine befreiende Erkenntnis gegenüber dem Judentum, die sagten, das ist doch völlig absurd, da hängt einer am Kreuz, was ist mit dem nach der Tora, nach dem Gesetz, der dort als Toter hängt, das am Schandpfahl, der ist doch von Gott verflucht, 5. Mose 21, 23. So auch hat Saulus, der Christenverfolger, vor seiner Berufung gedacht, Christus ist doch der von Gott Verfluchte, der dort hängt. Und es war für den Apostel, als er in Damaskus war, ein einziges Feuerwerk, das er hatte. Christus begegnete ihm und er kannte seine Tora vermutlich auf Hebräisch, mindestens auf Griechisch, so gut wie auswendig. Und als Christus ihm begegnet war, rasselte es ihm und funkte es nur noch und gab es einen Stern nach dem anderen, ein ganzes Feuerwerk an Erkenntnissen, weil er plötzlich seine ganze Schrift neu verstand. Ja, Christus ist als Verfluchter dort ans Holz gehängt worden. Aber er war verflucht für uns, erkennt er plötzlich, nachdem er Christus erkannt hat. Die Schriftbeweise haben deshalb eine so große Bedeutung, weil sie die Kontinuität im Handeln Gottes, die Weisheit Gottes dort deutlich machen. Der scheidende Christus hat nach dem Johannesevangelium ganz ausführlich in den Abschiedsreden Johannes 13 bis 17 seinen Jüngern erklärt, was auf sie zukommt. Und er hat gleich dazu gesagt, ihr versteht es jetzt noch nicht, aber anschließend werdet ihr es verstehen. Und damit ihr dann anschließend sagen könnt, das hat uns Jesus schon gesagt und darin getröstet seid und wisst, er hat gewusst, was er tut, sage ich es euch schon vorher, obwohl ich weiß, verstehen könnt ihr es jetzt noch nicht. Also so wie scheidende Eltern, die Abschied nehmen müssen von ihren Kindern in Krankheit oder einer sonstigen Situation, quasi den Kindern mit etwas auf den Weg geben, von dem sie wissen, die wissen noch gar nicht, was ich ihnen jetzt sage, aber später werdet ihr es verstehen, ist die Bedeutung der Schrift. Und das heißt allemal die Bedeutung des Alten Testamentes, denn die ersten Christen hatten ja nur das Alte Testament als Schrift von größter Bedeutung. Nachdem aber die ersten Christen in die Schrift schauten, fielen ihnen plötzlich natürlich sehr viele Dinge ein, die unmittelbar plausibel erschienen. So hatte Jesus selber schon gelehrt und so erkannten es die ersten Christen, viertens, dass ja Jesu Leiden und Sterben im Licht des Schicksals der Propheten von einer ganz enormen Bedeutung ist. Das heißt, Jesus ist ja nicht der Erste in Israel, der abgelehnt wurde, sondern es ist nur die Steigerung, dass hier nicht nur ein Gerechter das Richtige verkündigt und abgelehnt wird, sondern dass es sogar Gottes Sohn ist, den sie erschlagen wollen. Das heißt, das Schicksal der Propheten im Alten Testament wird zur Erklärung, wie sollte es bei Jesus anders sein, wenn sie schon die Knechte totschlagen? Was soll dann sein, wenn der Besitzer des Weinbergs seinen eigenen Sohn schickt? Dann werden sie natürlich nicht Respekt haben, sondern sagen, wenn wir den erschlagen, dann haben wir den Erben, wie wir es aus dem Gleichnis kennen. Fünftens, das Leiden und der Kreuzestod Jesu wird erkannt als letzte Konsequenz des Gehorsams und der Loyalität gegenüber seinem himmlischen Vater, als Ausdruck seiner Gerechtigkeit und Treue gegenüber den Menschen. Das heißt, bevor wir heute Nachmittag fragen, inwiefern ist das Kreuz Heilsgeschehen und Sühnegeschehen, ist zunächst einmal faszinierend, beschämend anzuschauen, dass Jesus bis zuletzt in Treue festhielt an seiner Überzeugung, an der Wahrheit, aber mehr an seiner Liebe zum himmlischen Vater und an seiner Liebe zu den Menschen, die er ihm anvertraut hat. Das heißt, wir können Karfreitag auf uns wirken lassen und bevor wir theologisch über Sühne reden, zunächst einmal nur dieses Geheimnis betrachten. Was heißt das? Dass ich als beamteter Professor Neues Testament lehre, solange das nichts kostet oder sogar noch Geld bringt, das ist kein Kunststück. Dass wir Jesus bezeugen, solange wir in einem Kreis sind, wo das gut kommt, das ist kein Kunststück. Aber was wäre mit unserem Zeugnis, was wäre mit unserer Frömmigkeit, wenn wir dadurch Nachteile hätten? Wenn wir nicht nur Nachteile hätten, sondern wenn wir Verfolgung erleiden müssten. Wenn wir nicht nur Verfolgung erleiden müssten, sondern wenn wir dafür unser Leben einsetzen müssten. Ein Beispiel nehme ich immer wieder gerne, gar kein christlicher Märtyrer, sondern der jüdische Pädagoge Korczak, Janusz Korczak. Der hatte Waisenkinder anvertraut und in Polen, dort im Ghetto in Warschau, hat die SS ihn, weil er den Engländern bekannt war von Veröffentlichungen her, nicht sogleich umbringen wollen, sondern sie wollten ihn verschonen. Und sie haben ihm gesagt, wenn du bereit bist, deine Kinder im Stich zu lassen, die gehen in die Gaskammer, die werden alle umgebracht, wenn du bereit bist, deine Kinder im Stich zu lassen, kannst du dein Leben retten. Warum nehme ich dieses Beispiel? Hier ging es nicht um Heilsereignis. Der Janusz Korczak konnte die Kinder nicht retten. Weder fürs ewige Leben, das braucht er nicht, das ist ja Christus. Aber er konnte sie nicht einmal vor den Nazis retten. Wie hat er sich entschieden? Er konnte sie aus Liebe nicht im Stich lassen. Das heißt, hier geht es um Treue zu Menschen, zur Wahrheit. Hier geht es dazu, dass ich identisch bin in der Liebe. Er hätte es ja verheimlichen können. Er hätte sich davonstehlen können. Er hätte sich von den Nazis einen Ausweis geben können, wenn irgendwo verschwunden, wo ihn keiner kennt. Wäre das für ihn eine Möglichkeit gewesen? Für mich wäre es das vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft hätte, wie Janusz Korczak, wie die Propheten, wie die Apostel, mein Leben einzusetzen und ob ich dann noch so beredt wäre, wenn es darum ging, dass meine Worte mich um mein Leben bringen. Manchmal hilft es, das so vertraute Kreuzesgeschehen einmal anzuschauen, wenn wir auf Frauen und Männer blicken, die den Weg des Gehorsams, der Liebe und Treue gegangen sind und haben ihr Leben eingesetzt. Das hat Jesus getan für die Seinen. Das hat Jesus als der Sohn Gottes getan für dich und mich. Er hat lieber sein Leben verloren, als uns im Stich zu lassen. Würden wir in diesen Tagen nicht mehr verstehen als das? Würden wir nicht mehr verstehen und erahnen als das Geheimnis einer solchen Liebe und Treue? Eine solche Loyalität für die, die anvertraut sind ihm? Dann hätten wir schon sehr viel Evangelium verstanden. Er hat sein Leben eingesetzt. Und hier ist natürlich sofort, ich habe es ja schon im Kontrast eben angeführt, die Frage, welche Verbindlichkeit, welche Orientierung ergibt sich für uns vom Kreuz her alleine durch dieses Faktum? Ich bin Christus so wichtig, dass er lieber stirbt, als mich preiszugeben und allein zu lassen. Als mich in die Ungewissheit zu entlassen und mich dem Tod zu überlassen. Lieber stirbt er für mich. Wie beschämt sind wir, wenn wir unsere letzten Tage, Wochen und Monate anschauen und überlegen, wie wir unser Befinden eingeordnet haben, wenn wir gefragt wurden, geht es dir gut oder schlecht, wie wir beim Frühstück gemeckert haben, wie wir unsere Unausgeglichenheit an der Familie ausgelassen haben und haben an diesen Zimperlein, an der Beleidigung, an dem Problem, an dem Arbeitgeber oder der und der Situation gelitten. Der Blick auf das Kreuz verrückt alle Maßstäbe unseres Alltags, lässt uns verstummen. Und immer dann, wenn ich das Geheimnis des Kreuzes in dieser Liebe Jesu zu uns sehe, sind 95% aller meiner Probleme gelöst. Und für die anderen 5% hat er auch schon die Lösung. Ich sehe sie nur noch nicht. Dankeschön.